Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Wir haben es gehört, ein wahrhaft wegweisendes Wort steht über dieser dritten Adventswoche. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Wir haben es vorhin in verschiedenen Stimmen schon gehört. Vielen Dank, dass ihr euch da so kurzfristig habt mit hineinnehmen lassen in dieses Wort. Wer da wo zu wem spricht, das ist nämlich gar nicht so richtig klar. Es sind ganz unterschiedliche Stimmen, die da in Jesaja 40 deutlich werden. Aber klar ist eins, Gott kommt. Und das ist gut so, denn Gott kommt zum Heil. Wir haben es auch gerade gesungen im Lied. Nichts als Heil bringt er. Und das ist, ihr Lieben, das ist Evangelium. Das ist Siegesmeldung. Das ist Rettungsbotschaft. Ich komme zum Heil. Aber nun ergeht dieses Wort hier in Jesaja 40 als Verheißung, als Ankündigung, als Ansage. Es ergeht also dieses Wort mitten hinein in Schmerz, in Not, in Elend. Da ist von Rettung, da ist von Sieg und Freudentaumel weit und breit nichts zu sehen. Da ist nur ein Volk zu sehen, das im Finstern wandelt. Im Finstern. Ein trauriges und ein beladenes Volk, das Trost so bitter nötig hätte. Es ist ein Volk zu sehen, das um seine Vergänglichkeit weiß und das an seiner Sündenlast schwer trägt. Und dieses Volk ist am Ende. Gott verlassen und Mutterseelen allein verkümmert dieses Volk in der Fremde. Seine Lage ist ausweglos, hoffnungslos, trostlos. Aber plötzlich geht so ein Raunen durch dieses Volk. Gerüchte um Rettung machen die Runde. Hast du gehört? Es soll Rettung geben. Ja, aber wie? Ja, es ist wirklich hoffnungslos. Aber dennoch, Gott hat es gesagt. Gott hat geredet. So Wortfetzen der Hoffnung sind das, mehr erstmal nicht. Aber diese Vielstimmigkeit, die wir auch vorher gehört haben, die verdichtet sich zu so einem Klangteppich der Zuversicht. Und einzelne Stimmen aus diesem adventlichen Stimmengewirr lässt der heutige Predigttext besonders klar hervortönen. Wir haben ihn vorhin schon einmal gehört und hören wir jetzt noch einmal auf Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Ja, sie hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all ihre Sünden. Horch, es ruft einer. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Eine Stimme spricht, rufe! Und ich sage, ja, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbotin Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr, Herr, kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Tröstet, tröstet mein Volk. Klar und unmissverständlich meldet Gott sich hier zu Wort. Er hat hier das erste Wort. Er hat das Sagen. Und Gott sagt hier doppelten Trost an. Tröstet, tröstet mein Volk. Dieses Gotteswort eröffnet den zweiten Teil des Jesaja-Buches. Nach 39 teils recht trostlosen Kapiteln kommt es hier mit Jesaja 40 zum Umschwung. Wo zuvor noch Gericht und Gnade so miteinander vermengt waren und miteinander gerungen haben, sodass man gar nicht so recht wissen konnte, woran man eigentlich jetzt ist, Gericht oder Gnade oder was jetzt, da tritt jetzt Gott als der unbedingte Retter seines Volkes hervor. Tröstet, tröstet mein Volk. Gott selbst bringt heilsame Eindeutigkeit in diese verworrene Lage des Volkes. Und Gott legt sich fest auf Heil, auf Rettung. Und darum ergeht jetzt von Gott her diese unzweideutige Anweisung, die allen Zweifel und aller Zweideutigkeit widerspricht und widerstrebt. Tröstet, tröstet mein Volk. Damit wird Jesaja zum Evangeliumspropheten. Im Auftrag Gottes sagt er Heil an, unbedingte Rettung. Und genau das meint ja das Wort Evangelium. Das ist ja nicht irgendein Gemisch von, ja, so ein bisschen so und ein bisschen das noch dazu. Nein, Evangelium ist Mitteilung guter, schöner, erfreulicher, herzerquickender, tröstender, hoffnungsgewisser Nachrichten. Nur das. Und deswegen sind die Kapitel ab Jesaja 40 mit die schönsten Kapitel in der ganzen Bibel. Und wenn es dir schlecht geht und wenn du an Gott und auch an dir verzweifelst, dann lies dieses Trostbuch voller Gottesverheißungen ab Jesaja 40. Dann lies in Jesaja 43, wie Gott dich aus lauter Liebe und Güte erlöst hat. Lies in Jesaja 44 bis 46, wie sich Gottes Rettermacht gegen alle Widerstände durchsetzen wird. Lies in Jesaja 42, 49, 50 und 53, wie der Gottesknecht sich mit Haut und Haaren zu deinen Gunsten einsetzt. Und ihr Lieben, glaubt und vertraut diesem Evangelium. Es steckt uns ja allen leider dermaßen in den Knochen, dass wir Gott nicht trauen, wenn er freundlich zu uns spricht. Immer wieder kommt dann die alte Schlange um die Ecke und träufelt uns mit ihrer gespaltenen Zunge Gift des Misstrauens und des Unglaubens ins Herz. Ja, sollte Gott gesagt haben. Kannst du Gott wirklich ernst nehmen in seinem unbedingten Wohlwollen? Hat Gott im Paradies irgendetwas Schlechtes mit den Menschen vorgehabt? Nein. Es ist die Schlange, die das den Menschen einredet. Gott gönnt euch das Gute nicht. Ihr müsst es selber in die Hand nehmen. Und sowas geschieht immer wieder, wenn das Evangelium laut wird. Tröstet, tröstet mein Volk. Ja, aber kann es denn wirklich sein, dass Gott keine Gegenleistung von dir erwartet, dass er dich einfach so aus reiner Liebe zu sich zieht, dich rettet? dich durchträgt, dir ewiges Leben schenkt. Das ist doch viel zu schön, um wahr sein zu können. So etwas ist doch undenkbar, das kennen wir aus unserem Leben doch nicht. Wir kennen doch immer nur, gib du mir, dann gebe ich dir. Und ja, solche Stimmen vernehmen wir auch hier in unserem Predigttext. Auf dieses unzweideutige Wort Gottes vom Trost und von der Vergebung folgt das Kommentieren und das Lamentieren. Was soll ich denn rufen? Was soll ich denn sagen? Alles Fleisch ist ja doch nur Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Ja, und das Gras ist verdorrt. Die Blume ist verwelkt. Das ist hässlich anzusehen, so eine verwelkte Blume, so Matsche. Denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Schluss, aus, Ende. Wirklich nur noch Matsche. Es ist doch hoffnungslos. Gott hat sich doch endgültig gegen uns gewendet. Und ja, ihr Lieben, gegen solche Einwände und Widerstände muss das Evangelium vom Kommen Gottes zum Heil sich immer wieder durchsetzen, manchmal auch bei uns. Aber weil das Evangelium Gottes Wort ist, darum setzt es sich auch durch. Ja, das Volk ist wie Gras. Und ja, es mag sein, dass das Gras verdorrt und die Blume verwelkt ist. Aber das Wort unseres Gottes, das besteht in Ewigkeit und es tut, was es sagt. Dieses Wort Gottes, das schafft neues Leben aus den Toten. Und ihr Lieben, wenn wir an Gott verzweifeln oder an euch selber auch zu verzweifeln droht, dann ergreift die Verteidigungswaffen des Evangeliums, die Gott uns gegen Hölle, Tod und Teufel und gegen unser eigenes Gewissen gegeben hat. Wir haben solche Verteidigungswaffen bekommen. In Epheser 6 spricht Paulus davon, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Ja, was ist denn das für eine Wahrheit? Die Wahrheit des Evangeliums. Und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Was ist denn das für eine Gerechtigkeit? Das ist natürlich die Gerechtigkeit Gottes. Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Panzerkleid. Und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Ja, welcher Frieden ist denn das? Das ist der Frieden, den wir haben mit Gott, nachdem wir durch Christus gerechtfertigt sind. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, den Schild des Vertrauens, der Zuversicht, dass Gott das, was er sagt, auch tatsächlich ernst meint, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, die euch immer wieder angreifen und piesacken wollen. Und nehmt den Helm des Heils. Naja, auch das ist natürlich das Heil in Christus. Und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und was ist das Wort Gottes? Das Evangelium. Gottes Zusage. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Haltet, ihr Lieben, um Gottes Willen unbeirrt fest am Evangelium von Jesus Christus. Denn er selbst, Jesus Christus, unser Heiland, ist dieses eine Wort Gottes, das Leben aus den Toten schafft. Das und nichts anderes, ihr Lieben, ist unsere Rettung in Zeit und Ewigkeit. So, und jetzt zweimal tief durchatmen. Und jetzt machen wir eine doppelte Rolle rückwärts. Zurück zu Jesaja. Jesaja ist kein Apostel, er ist ein Prophet. Und was der Apostel als Geschehnis verkündet, liebe Leute, Jesus hat das und das getan, das sieht der Prophet hier erst noch kommen. Das ist also eine ganz andere Perspektive. Und darin besteht der eigentliche Unterschied zwischen Verheißung und Erfüllung, zwischen Prophetie und Evangelium. Es geht im Grunde um dieselbe Sache, aber aus zwei verschiedenen Perspektiven. Beim Evangeliumspropheten Jesaja ist alles noch Zukunftsmusik, was beim Christusapostel Paulus bereits verwirklichte Wirklichkeit ist. Und auch wenn wir Christusgläubigen Advent feiern als diejenigen, die um die Erfüllung der Verheißung bereits wissen und die von der erfüllten Verheißung her leben, lasst uns jetzt heute doch mal den Weg Jesajas mitvollziehen und von der Erfüllung auf die Verheißung zurückblicken. Und anders können wir Christusgläubigen das Alte Testament ja auch gar nicht lesen, als im Wissen um die Erfüllung die Verheißung uns noch einmal sagen lassen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Zu welchem Volk ist das eigentlich gesagt? Na klar, zum Volk Gottes. Mein Volk, spricht euer Gott. Aber dieses Volk ist schwer traumatisiert. Dieses Volk ist gespalten und zerrissen. Und zwar innerlich und äußerlich. Nach der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar II. Im Jahr 587 vor Christus war die Oberschicht Israels nach Babylon verschleppt worden. Die arme Landbevölkerung dagegen, die blieb im verbrannten Südreich Juda zurück. Und die Zeit des babylonischen Exils wurde für Israel zur nationalen Tragödie. Israel hatte alles verloren, was es einst als Gottes Eigentumsvolk auszeichnete. Der Tempel als Ort der Gegenwart Gottes war zerstört. Der allerheiligste Kultgegenstand, die Bundeslade samt goldener Sühnplatte, war verschollen und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Das Land als ewiger Erbbesitz Israels war zerteilt und verödet, und die Einheit des Volkes war zerrissen. Was Gott einst dem Abraham verheißen hatte, Land, Volk und Segen, können wir nachlesen, 1. Mose 12, Land, Volk, Segen, das alles hatte Israel scheinbar unwiderruflich eingebüßt. Und ja, tatsächlich eingebüßt. Eingebüßt. Denn allmählich dämmerte es dem Volk, dass der Verlust von Land, Volk und Segen die Folge seines eigenen Ungehorsams gegen Gott gewesen sein musste. Israel büßte hart für seine Sünden. Hatten nicht die Propheten jahrelang, ach was jahrhundertelang sogar, vor Götzendienst und Abfall von Jahwe gewarnt? Hatten die Propheten nicht immer wieder vergeblich auf Missstände in Gottesdienst und Wirtschaft hingewiesen? Hatten sie nicht immer wieder vergeblich dazu aufgerufen, in sozialer, religiöser und politischer Hinsicht zu Gottes Maßstäben zurückzukehren? Aber eben vergeblich. Das Totalgericht hatte Israel von der Landkarte weggefegt. Zuerst die 10 Stämme des Nordreichs und jetzt durch die Babylonier auch noch den Rest. Und während die Nordstämme, die Nordstämme Israels sich unwiderruflich in der Zerstreuung verflüchtigt hatten, saß die Oberschicht Judas in Babylon fest. Und kein Ende in Sicht. Es war, als säße Israel auf ewig in der Todeszelle. Du weißt, irgendwann kommt der Tag, da wird es zu Ende sein mit dir, aber du kommst hier nicht mehr raus vorher. Du wirst keinen Himmel mehr sehen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Israel in der Todeszelle. Denn mit dem Verlust des Jahwe-Tempels und der allerheiligsten Kultgeräte war ja jede Hoffnung auf Wiederherstellung verloren. Ohne Sühnplatte keine Sühne, also kein Kommen zu Gott mehr. Gott hatte sich augenscheinlich zurückgezogen, und sein Volk der totalen Vernichtung preisgegeben. Israel hatte alles verspielt, und zwar endgültig, so schien es. Aber auf einmal, er geht mitten in dieser trostlosen Lage, ganz unerwartet, ein neues, ein nie dagewesenes prophetisches Wort. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Ja, sie hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all ihre Sünden. Gott meldet sich zu Wort. Der große Abwesende ist plötzlich wieder da. Der scheinbar auf ewig Verstummte redet wieder. Und können wir uns das auch nur annähernd vorstellen, was das heißen muss, wenn Gott nach einer unendlich langen Zeit des eisigen Schweigens plötzlich wieder redet? Und wenn er dann nicht etwa hämisch grinsend das Volk verhöhnt und ihm seine Schuld vorhält, sondern anfängt, sein Volk zu trösten. Jesaja und seine Freunde, die müssen Freudentränen in den Augen gehabt haben, als Gottes Wort, Gottes Trostwort sie erreichte. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, euer Gott. Ihr seid immer noch mein Volk. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Der Frondienst ist vorbei, die Schuld ist abgetragen. Ja, die Zeit der Verbannung war eine Zeit der Ersatzleistung für begangenes Unrecht gegen Gott. Und zwar doppelt, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wer jemandem etwas entwendet, der muss es doppelt erstatten. Kann man nachlesen in 2. Mose 22, 2 folgende. Was ist die Logik? Erstens muss er dem Geschädigten das zurückgeben, was er geraubt hat. Und zweitens muss er Ersatz leisten für die Zeit, in der der Geschädigte sein Eigentum nicht nutzen konnte und seinerseits Schulden machen musste, um über die Runden zu kommen. Also wenn ich einem, müssen wir natürlich ein bisschen an eine Zeit denken, wo man jetzt nicht das fette Bankkonto hatte, sondern wo man von der Hand in den Mund gelebt hat. Wenn ich einem sein Schaf klaue, dann hat er keine Milch mehr. Und dann reicht es nicht, wenn ich ihm nach einem halben Jahr das Schaf zurückgebe. Da hat er nämlich ein halbes Jahr keine Milch gehabt. Woher hat er die bekommen? Er hatte einen Ausfall noch zusätzlich über das, was ihm fehlt. Deswegen doppelte Erstattung. Das ist weder Willkür noch Doppelbestrafung, sondern es ist Ersatz im vollkommenen Sinne. Deswegen hat das Volk Gottes Doppeltes von der Hand des Herrn empfangen für ihre Schuld. Aber jetzt hat das Volk seine gesetzliche Schuld gegenüber Jahwe abgetragen. Die Rechnung ist beglichen. Da kann nichts mehr kommen. Israel ist frei. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Seine Verheißungen sind nicht hinfällig geworden. Gott sagt sich an, um sein zerstreutes und zerrissenes Volk wieder zu vereinen und an dem einen Ort seiner Gegenwart zusammenzuführen, auf dem heiligen Berg Zion in Jerusalem. Aber da fragt man sich jetzt vielleicht erstaunt, wie einst Maria, ja, wie soll das denn zugehen? Ein Teil des Volkes ist ja in Babylon, der andere Teil des Volkes haust irgendwo verwahrlost im zerstörten Land. Wo in aller Welt ist Gott? Und hier nun lernt Israel eine neue Lektion. Der wahre Gott ist nicht gebunden an einen bestimmten Ort. Er ist bei den Verbannten in Babylon genauso wie bei den Zurückgebliebenen in Juda. Und es ist ihm ein leichtes, aus beiden Teilen wieder eins zu machen. Gottes machtvolles Wort ist nicht gebunden, weder an Raum noch an Zeit. Und so ergeht jetzt hier eine doppelte Freudenbotschaft. Eine an die Verbannten im fernen Babylon und eine an die Zurückgebliebenen in Juda. Die Verbannten in Babylon hören die Stimme eines namenlosen Rufers. In der Wüste beräumt den Weg des Herrn. ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. So. Hier ist von einem gewaltigen überirdischen Straßenbauprojekt die Rede. Und das Bild, was Jesaja hier aufruft, das ist jedem bekannt, der die Gegebenheiten in Babylon und in den Weiten der syrischen Wüste zwischen Israel und dem Irak kennt. Im Stile der allseits bekannten heiligen Prozessionsstraße in Babylon, die durch das Ishtar-Tor hindurch zum Marduk-Tempel führt, soll jetzt eine tadellos instand gebrachte, völlig ebene Straße von Babel nach Jerusalem führen. Ich habe euch hier mal Bilder mitgebracht für alle die, die noch nie in Babylon waren. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und wem das jetzt irgendwie bekannt vorkommt, ja, das Ding ist uns nämlich gar nicht so fern. Man muss gar nicht nach Babylon fahren, man muss gar nicht in den Irak fahren, um sich das anzugucken. Man kann nach Berlin fahren. Dort steht dieses Ishtar-Tor und es gibt einen ganz guten Eindruck von so einer babylonischen Prozessionsstraße. Das hat Jesaja vor Augen, wenn er hier von dieser ebenen, völlig geraden und waagrechten Straße spricht, auf der Gott mit seinem Volk einherziehen wird. Und der Grundgedanke ist jetzt, dass Gott selber einen solchen Straßenbau anweist. Aber nicht nur so ein bisschen einmal durch die Stadt, sondern einmal quer hierüber, von Babylon nach Jerusalem. 870 Kilometer. Und wenn man sich das vorstellt, man sieht da oben eine moderne Straße, dann kann man sich das ganz gut vorstellen, was Jesaja hier sagt. Wenn da wirklich eine gerade Straße durch die Wüste entstehen soll, im Sinne einer solchen Prozessionsstraße, wie man sie aus Babylon kennt und wie sie die Leute, die hier angesprochen sind, ja vor Augen haben, dann sieht man, was passieren muss. Da müssen Felsbrocken beseitigt werden. Dann müssen alle Senken aufgefüllt werden und dann müssen alle Hügel abgetragen werden. Und auf dieser Prozessionsstraße mitten durch die Wüste, auf diesem Highway, wird Gott selbst an der Spitze seines verschleppten Volkes als siegreicher Feldherr nach Jerusalem zurückkehren, wie er einst von seinem heiligen Berg ausgezogen ist. Und eine solche Prozessionsstraße mitten durch die Wüste über 870 Kilometer, das ist ein gigantisches Vorhaben, das jede menschliche Vorstellungskraft und jede menschliche Möglichkeit sprengt. Nur Gott selbst und sein himmlischer Thronrat können dieses Projekt bewerkstelligen. Bereitet den Weg des Herrn. Das ist darum kein Aufruf an das Volk. Das ist auch kein Aufruf an uns. Das ist eine göttliche Anweisung an dienstbereite Himmelswesen. Gott selbst sorgt hier dafür, dass er eine ebene Straße vorfindet, auf der er mit seinem Volk sicher und triumphal schreiten kann. Und auf diesem Zug wird Jahwe, der Gott Israels, die ganze Welt, alles Fleisch, seine Herrlichkeit sehen lassen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, jetzt kommt also Gott mit seinem Volk, mit der Oberschicht des Volkes aus Babylon und nähert sich Jerusalem. Deswegen ergeht jetzt eine zweite Freudenbotschaft an die Leute, die in Jerusalem und Umgebung sind, an die Zurückgebliebenen. Dieser zweite Freudenruf, der kündigt die unmittelbar bevorstehende Rückkehr Jahwes mit seinem Gefolge an und bläst zum gebührenden Empfang. Du hast vorhin gesagt, ja, wenn jemand zu Besuch kommt, dann will man diesen Besuch ja, wenn es ein netter Besuch ist, und das ist in diesem Fall der Fall, dann will man diesen Besuch ja empfangen. Da macht man die Tür auf und die Tore weit und so weiter. Und deswegen wird das hier angekündigt. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbotin Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Das ist gesagt zu Menschen, die voller Angst leben, deren Städte zerstört sind, verwüstet sind, wo es keine Stadtmauer mehr gibt, die Sicherheit und Schutz bietet vor den Feinden. Aber hier, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Er ist ja schon im Anmarsch. Ups. So, ups, er kommt. Ja? Er ist schon da. Wenn man auf dem Berg oben steht, dann sieht man das ja schon weit, dass er kommt. Er ist im Anmarsch. Siehe, der Herr, Herr, kommt als Starker. Und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Der Arm, der steht für das Befreiungshandeln Gottes. Schon beim Auszug aus Ägypten mit starkem Arm hat er Israel herausgeführt. Jetzt wiederholt sich das hier. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Ein siegreicher Kriegsheld hat Lohn bei sich. Was ist sein Lohn? Ja, sein Volk, was er befreit hat. Und dieser Lohn ist bei ihm, der geht vor ihm her. Und jetzt geht das Bild über sozusagen vom Lohn in die Herde. Das ist das Gleiche. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Auf dieser geraden Prozessionsstraße mitten durch die Wüste zurück nach Jerusalem. Ja, und dieses weltumspannende Trostlied, was wir hier hören, das erinnert von Ferne so ein bisschen an den Jubelruf des Engels auf dem Hirtenfeld von Bethlehem. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk, allem Fleisch widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Der Engel ist kein Prophet mehr, der sagt jetzt, was sich erfüllt hat. Christus, der wahre Davids Nachkomme, ist der gute Hirte schlechthin, unser Hirte, der sein Leben gelassen hat für seine Schafe auf der ganzen Welt. Ihr Lieben, wir feiern als Christusgläubige den Advent ja als diejenigen, die um die Erfüllung der Verheißung wissen und die von der erfüllten Verheißung leben. Wir wissen und wir bekennen, Jesus ist kommen. Grund ewiger Freude. Aus dem noch unbekannten Rufer bei Jesaja hier wurde der bekannte Rufer in der Wüste, Johannes der Täufer, der das Lamm Gottes kommen sah, das der Welt Sünde trägt. Und es ist die Frage, ist damit jetzt alles in Ordnung? Ist damit alles in Butter? Ja und nein. Ja und nein. Denn die biblischen Verheißungen, die gleichen so einer Matrioschka, diese russischen Schachtelpuppen, ja. Da ist sozusagen, ja, machst du die auseinander, da ist wieder eine drin, da ist wieder eine, wieder eine. So ungefähr sind es ein bisschen die biblischen Verheißungen, ja. Da ist auch immer noch eine drin. Das ist eine erfüllte Verheißung und mit dieser erfüllten Verheißung ist wieder eine Verheißung verbunden und wieder eine. So enthalten auch die in Christus bereits erfüllten Verheißungen weitere Verheißungen, auf deren Erfüllung auch wir noch warten. Und deswegen feiern auch wir mit Recht Advent. Nicht nur als Erinnerung, ja, was haben die damals irgendwie erwartet, sondern auch selber als Wartende, als Hoffende. Paulus schreibt in Römer 8, denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Also logisch, was schon da ist, da, ich muss nicht hoffen, dass ihr heute zum Gottesdienst kommt. Ihr seid ja da. Ja? Also das, was man sieht, darauf muss man nicht hoffen. Man hofft auf das, was man nicht sieht. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Das ist unsere Lage sozusagen jetzt. Und weil wir den kennen, in dem alle Gottes Verheißungen Ja und Amen sind, darum warten wir nicht auf irgendeine ungewisse Zukunft, darum warten wir auch nicht auf den Weltuntergang und es wird alles schlimm und ganz furchtbar und ganz schrecklich. Nein, Advent heißt, da kommt nicht irgendetwas, sondern da kommt jemand. Gott kommt, der dreieine Gott, der uns bekannte Gott, bei dem wir bekannt sind, der uns bei unserem Namen gerufen hat, dem wir gehören. Der in Jesus von Nazareth und als Jesus von Nazareth gekommene kommt. Wir erwarten Christus, unseren Herrn, unseren Heiland, unseren Retter, der uns bewahren wird vor dem kommenden Zorngericht. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen.